Hergewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 311, heute mit Felix.
Hey.
Und mit Markus.
Tere, tere, Allah.
Hello.
Na. Darf man das nicht sagen?
Nee, für uns Außenstehende schon.
Genau, und Allah sagt man immer zusammen, oder?
Ja, das ist die politische korrekte Variante. Weißt du, deswegen sagen sie immer Hela und Allah. Das ist dann einfach, da tritt man niemanden um den Schlips. Aber die sind seit gestern eher abgeschnitten, von daher.
Ja. Ja, also ich war gestern auch auf einer Konferenz, da wollten die Frauen dann auch dem einen, der einen Schlips umhatte, den abschneiden, aber er hat sich gewehrt. Das ist hier halt nicht ganz so schlimm. Er durfte sich wehren und hat ihn dran behalten. Ja, also von dem her.
Gibt es eigentlich aber auch Leute, die kommen dann mit so einem Stahlblech-Schlips oder so? Oder gibt es sowas überhaupt?
Sind wir raus? Keine Ahnung.
Stahlblech-Schlips. Ich finde, sowas sollte es geben, Max.
Ja,
dann ich weiß nicht, jetzt hier, mal. Markus, erzähl doch mal was. Gibt's sowas?
Stahlblech-Schlips habe ich noch nicht gesehen. Interessante Variante habe ich aber noch nie im Real Life gesehen.
Ja. Gut. Dir ist nichts abgeschnitten worden.
Mir, zumindest. Nein, ich war nicht mit Schlips unterwegs. Ich war genau genommen gar nicht unterwegs. Ich hatte dann den anderen Pfad in der Familie übernommen und es war ja schließlich Weiberfasnacht, da gehen die Damen feiern.
Und ja, aber die müssen ja auch jemandem was abschneiden, sonst ist es halt unlustig.
Ja, dafür gibt es Schlipsträger.
Achso.
Das ist der Trick, okay, alles klar.
Gut. Hätten wir das auch geklärt. Gut, ihr macht mal einen auf Jecken da und feiert mal schön die nächsten paar Tage.
Jawohl, jawohl.
Wir hier sind schon durch mit Fasching und mit allem. Das ist bei uns alles schon, war schon im Januar. Wir sind schon durch damit. Wir ziehen jetzt alles ein bisschen vor hier in der Region. Gut, dann kommen wir mal zu den IT-Themen. Vielleicht auch nicht. Blast from the Past haben wir schon mal nichts. Dabei habt ihr uns ein paar Kommentare geschrieben, aber da der eine Felix nicht dabei ist, der sich immer so viel Blas raussucht, haben wir es scheinbar nicht gemacht. Aber wir lesen das trotzdem immer alles und wir antworten auch natürlich.
Ja, stimmt. Also tatsächlich gab es zum Beispiel Rückmeldungen bezüglich AI, trainiert AI. Das ist ja quasi eigentlich Teil von diesen ganzen von diesen Verfahren ist, die quasi von diesen AI-Verfahren, wo quasi ein Modell ein anderes Modell trainiert. Genau. Mir ging es da aber tatsächlich darum, dass das ganz explizit quasi, weil aus einem Modell was besonders Cooles rauskommt, halt diese beiden quasi das Modell trainiert wird mit den Outputs von dem anderen Service, quasi von dem anderen Internet-Service. Also nicht quasi ganz explizit, sondern halt das finde ich cool, das sieht cool aus und dann nehme ich das quasi in meinen Trainingsdaten mit ein. Genau, das gab es noch. Was gab es noch?
Da gab es noch auf jeden Fall der Kommentar, der jetzt gerade erst neu war, zu diesem Mutalk und da hat er auch ein Paper verlinkt. Also
okay. Achso, sich das Mutalk, das war diese heißt es? Diese Maske für Mikrofonmaske, oder war das das?
Ja, genau. Ja. Aber wo wir uns ein bisschen amüsiert haben drüber, aber ja.
Aber das Paper ist zu an Oral Interface for Subtle Inputs. Das heißt, du leckst quasi irgendwie so ein Input an und das ist quasi dann dein Controller. Ich weiß nicht genau, ob das das Gleiche ist, was er meint, aber ich finde es auf jeden Fall sehr nice.
Genau, könnt ihr euch in den Kommentaren angucken. Es haben sich auch noch ein paar Leute bedankt, dass wir diesen Podcast machen. Und wir müssen uns schon wieder entschuldigen, dass wir euch haben 2-3 Wochen alleine gelassen. Aber es hat bei uns irgendwie zeitlich nicht gepasst. Ich war auch.
Aber wir sind jetzt in der dritten Woche, das ist okay noch, oder?
Ja, wir wollten ja so alle zwei, aber ja, so gerade so knapp, genau. Deswegen haben wir es jetzt schnell am Freitag auch noch geschafft. Ja, genau. Ich war auch kurz unten in Stuttgart, aber Felix, ich habe das war erstens so kurz und zweitens war Termine hinter Termine schon und irgendwie haben wir es auch nicht geschafft, uns zu sehen.
Tja, gedacht, das aufhören mit diesem Arbeiten, das ist, macht nur Stress.
Ja, ich hatte auch mein Equipment mit, habe gedacht, vielleicht frage ich dich mal kurz nach. Aber nächstes Mal, wenn ich längerer da bin, dann kriegen wir das vielleicht auf die Reihe. Genau, aber jetzt sind wir dann doch wieder da und ja, mal gucken, ob wir den 2-Wochen-Rhythmus danach dann wieder in den Griff kriegen. Gut, dann kommen wir zum Toten der Woche. Toter der Woche. Ich muss das ja immer korrekt sagen.
Was haben wir da? Ah, wir haben viele Tote der Woche.
Drei. Ja, das erste habe ich tatsächlich auch, flog auch an mir vorbei, dass der Windows Explorer jetzt endlich wirklich gekillt wird mit irgendeinem
Update. Dieses Mal so. Wirklich.
Ja, ja.
Und zwar genau. Aber nur auf Windows 10.
Na gut, auf allen anderen weiß ich nicht. Die dürften sowieso hoffentlich nicht mehr verwendet werden.
Windows 7, nee, niemand benutzt Windows 7 mehr. Das gibt's gar nicht.
Und auch niemand mehr XP. Ja, ja, klar.
Nee, Quatsch. Und 2000.
Die kriegen ja keine Ahnung. 2000 war ein richtig gutes Windows. Das war das Letzte, was ich noch
Das gibt es noch, ja. Okay, also Ingo schützt quasi Windows 2000, aber XP ist nicht gut.
Nee, das war mir zu bunt. Da habe ich aufgehört. Da bin ich raus. Ja, da war ich raus.
Das war quasi dein Bailout dann, ja.
Genau, das war mein Bailout. Da habe ich gedacht, dann installiere ich mir Linux. Das war irgendwie schöner. Ja. Mhm. Nicht so quietschbunt.
Run Windows 2K in your browser. Jetzt aber.
Okay. Jetzt aber. Ja, dann machen wir.
Klick hier.
Aber stimmt, ja.
Heutzutage solitär, oder? Dafür braucht man das.
Bestimmt. Gut, also, wer sein Windows-PC, Windows 10-PC noch am Internet hat und Updates kriegt, dem wird jetzt das XP geklaut. Das Quatsch.
Das, nein, nicht
der Internet Explorer geklaut.
Genau, da muss ich jetzt einen normalen Browser installieren.
Wobei ich letztens, bei wem habe ich das gesehen?
Alten Leuten.
Ja, irgendjemand, der Windows hatte und einen Browser aufgemacht hat und was mit Bing gesucht hat und dann hat Bing gesagt, sag mal, bist du doof, willst du nicht unseren neuen tollen Edge-Browser hier installieren? Das fand ich ja auch schon ein bisschen frech. Also ich verstehe zwar auch nicht, warum man Bing verwenden will, also das ist jetzt schon mal eine andere Frage, aber selbst wenn man es tut, ja, dann nervt diese Suchmaschine auch noch und sagt, hier, du hast einen komischen Browser, installier mal lieber unseren. Das fand ich auch schon frech. Ich habe aber vergessen, wo ich es gesehen habe, aber ja, muss irgendwo, wahrscheinlich in Stuttgart irgendwo.
Wahrscheinlich in Stuttgart irgendwo.
Ich weiß nicht, ich sehe sonst sehe ich hier, zu Hause sehe ich ja immer keinen Windows, deswegen, ich muss ja schon rausgehen.
So. Ja, das übliche Problem. Das ist eine wirklich gute Variante von Windows 2000. Wisst ihr noch, was passiert, wenn man das erste Mal auf den Internet Explorer klickt? Da ging der Internet Connection Wizard auf und der öffnet sich hier tatsächlich auch.
Ja, nice. So wie sich das halt gehört, ja.
Starting Windows.
Startet ja nicht. Ich bin das, was du gehört hast. Ich habe meins von copy.sha.
Ich bin noch nicht. Er startet noch. Das dauert eine Weile.
Oh nein. Internet Explorer could not open the search page. Der hat wohl kein echtes Internet. Tja, das ist natürlich Panne.
Ja, so sah das früher aus. Ach,
verlinken wir da mal was.
Ja, das verlinken wir.
Genau. Und genau, du kannst quasi immer noch im Browser Internet Explorer haben, wenn du das brauchst.
Nee, es gibt einfach keinen Grund. Ich meine, dann kann ich mir auch einen Netscape Communicator noch installieren.
Das kannst du das?
Ja, in dieser VM, in dieser Windows 2000 VM vielleicht.
Findest bestimmt auch noch einen Netscape 9 oder sowas, das ist dann kein Communicator mehr.
Archive.org bestimmt, oder?
Bei uns auf Arbeit hängt jetzt auch gerade, hat irgendjemand so ein Screenshot gefunden von Netscape Communicator und den Webservern, die es in Brandenburg Anfang der 90er gab und da, wo ich halt arbeite, da stand halt einer von denen, irgendwie 5 in Brandenburg. Das fanden sie irgendwie witzig.
Und du warst aber nur traurig.
ich war Gott sei Dank, kannte ich schon noch den Netscape Communicator.
Okay.
Ja. Genau. Gut. Ach ja, sieht schön aus, dieses Windows, aber oh, Outlook Express, Wahnsinn. Schön, wunderschön, wunderschön. Okay, ich mache es jetzt lieber wieder zu.
Ich finde, die hätten aus nostalgischen Gründen dann Eudora mit draufpacken können.
Ja, ja. Opera Mail.
Stimmt, Opera, der alles immer dabei hatte, das war so cool.
Ja.
Damals.
So, okay.
Wir müssen schnell weitermachen.
Ja, definitiv.
Wir müssen ganz schnell weitermachen.
Hier.
Keybase. Und zwar,
Was ja, ist genau. Keybase.pub. Was Keybase hatten Keybase? Wir schon mal vor x Jahren drüber geredet, dieses
Kennt Keybase.io, aber Keybase.
Genau, Keybase.io, genau. Und da, die hatten quasi was so ähnlich war wie, weiß nicht, IPFS. Würde ich jetzt
ja,
sagen,
also
nicht ganz sowas.
Keybase-File-System, ja, okay.
Genau, dieses Keybase-File-System und Keybase.pub ist quasi die Frontpage von diesem Keybase-File-System gewesen. Schließt
okay.
jetzt leider, ich weiß nicht genau.
Ich habe es nie verwendet. Also das Keybase.pub habe ich nie verwendet, aber ja, du konntest irgendwie verschlüsselte Dateien irgendwie austauschen mit anderen Leuten und irgendwas veröffentlichen oder so, ja.
Ja, genau.
Habe ich tatsächlich nie benutzt. Ich habe das immer nur als, ja, okay, ich veröffentliche hier meine Schlüssel und wo ihr mich erreichen könnt. Mhm. Den Teil von Keybase habe ich mal verwendet, aber dieses Filesystem tatsächlich nie.
Ja. Genau, das geht jetzt, also glücklicherweise ist es kein Problem für dich, da es jetzt am 1. März quasi den Shutdown erfährt.
Okay. Ja, gut, also intern wird es ja dann scheinbar noch weitergehen, bloß diese Public Folders werden halt gelöscht. Mhm,
genau.
Ich meine, ja, da musst du halt deinen Scheiß irgendwie bei GitHub Pages oder keine Ahnung, GitLab Pages oder such dir was aus irgendwie.
Hosten. Oder, ich weiß nicht, geht das auch über Dropbox, dass du da die dann verschlüsselt hast oder so? Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert hat, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, oder?
Dropbox glaube ich nicht. Also zumindest nicht so richtig. Naja, also du kannst schon doch, du kannst über was irgendwo einen Link freigeben, aber hier war ja wirklich, dass du dann so deine eigene Webseite so hattest. Aber ja.
Also die Keybase.pub bekommt man auch schon 504 Gateway Timeout jetzt. Obwohl noch nicht mal Februar ist. Also ich glaube, das war's.
Ich habe gerade hier bei Chris Keybase.pub draufgeklickt. Funktioniert noch.
Achso, Keybase.pub Marco Polo hat bei mir nicht funktioniert. Da sagt er
Gateway. Aber vielleicht gibt es die erste nicht mehr. Ja, die erste gibt es tatsächlich nicht mehr.
Das ist auf der Frontpage, genau.
See Chris Website, ich habe den zweiten angeklickt, das ging.
Ja, okay. Na gut.
Okay. Ja, sorry, müsst ihr euch was anderes suchen, wie gesagt.
Genau, es wäre ja schon noch interessant zu wissen, wer das tatsächlich benutzt hat oder ob das irgendwie tatsächlich so eine Gruppe gab, die das voll nice benutzt hat oder so. Weil ich persönlich kenne jetzt niemanden, der das irgendwie mal in der Verwendung hatte. Die meisten kennen irgendwie noch Keybase von vor 5 Jahren oder wann das war, aber
genau.
Das war es dann auch.
Genau, Keybase.io, das war ich aber auch schon lange nicht mehr, habe ich mich schon lange nicht mehr eingeloggt.
Okay, kann man das noch?
Die haben, das Letzte, was ich wusste, ist, dass sie irgendwelche Coins verteilt haben.
Keybase-Coins oder was?
Wie jeder.
Genau.
Sozusagen.
Und dann habe ich aber nicht mehr getrackt, wie viel die, also was man damit eigentlich anstellen konnte.
Also ich habe jetzt bei mir auch gar kein Login.
Coin-Zeug hatten wir ja schon irgendwie, wir hatten das ja predicted, wann das untergeht. Ich habe vergessen wann, aber bald.
Das war noch ein bisschen hin eigentlich.
Ja.
Nee, du hast es predicted, oder?
Ich hab predicted, ja, und ihr Hörer wisst bestimmt, was ich da gesagt habe, weil ich habe es vergessen. Aber ihr könnt mich ja dann erinnern oder mich auslachen, wenn es dann halt soweit ist.
Genau, 2030 oder sowas hast du das gesagt, glaube ich. Das war relativ knapp von der Zeit her, deswegen.
Ja. Bis dahin wollen wir auch irgendwie halb klimaneutral sein oder so. Also von dem her ist das alles relativ, würde ich sagen. Für manche ist es lange hin und bei anderen denkst du, das
ist nicht lange hin.
Nee, genau. Gut, dann haben wir noch einen Toten der Woche.
Noch einen?
Ja, Seinfeld.
Also folgendes. Es gab ja diesen... Ich glaube, das hatten wir auch schon nicht mehr, weil das zu lange her war. Es gab quasi passend zum nächsten Bereich gleich, es gab eine Kunstinstallation, würde ich es jetzt nennen, die Seinfeld-Episoden erzeugt hat mit ChatGPT, beziehungsweise halt mit GPT-3. Mhm. Das heißt quasi eine Episode, die es quasi vorher nicht gab, basierend auf quasi einem Prompt und dann dem, was der Computer dahinter meint, wie denn so eine Seinfeld-Episode aussehen soll, beziehungsweise halt solche Jokes, die da halt laufen. Seinfeld ist ja, geht es ja darum, dass er irgendwie Stand-Up-Comedy macht oder ich kenne mich da nicht so genau aus, aber ich weiß, das ist quasi so ein altes Dings, wo Leute reden. Und dieses Leute reden ist dann quasi ausgelagert worden an einen Computer. Das wurde dann in eine Text-to-Speech-Engine gegeben und dann war quasi noch ein bisschen Video drumherum und das ist dann die Episode gewesen. Und das Besondere war halt jetzt, dass die nicht irgendwie quasi kuratiert ist oder so, sondern dass die halt einfach die ganze Zeit quasi rund um die Uhr lief, immer quasi irgendwelche neuen Shows von Seinfeld erzeugt hat. Das war so die Prämisse. Unglücklicherweise ist dann Folgendes passiert, dass diese diese künstliche Intelligenz angefangen hat, irgendwelche weiß nicht, rassistischen und homophoben Sachen noch halt zu erzählen.
Ich dachte, ja, das hätten sie langsam mal rausgepatcht. Also das ist ja, das passiert doch immer wieder. Das kann doch nicht sein.
Also ihre Ausrede war, dass sie wegen, weil es quasi bei OpenAI einen Ausfall von diesem besseren Modell gab, mussten sie auf irgendwie so ein schlechteres Sprachmodell runterwechseln, was halt billiger ist, aber dafür halt auch nicht so guten Output generiert und da kam dann halt irgendwie so ein Shit raus. Und das ist quasi deren Begründung gewesen, warum sie, warum es quasi da zu diesem Problem kam. Und genau, das ist jetzt quasi, ist jetzt erstmal für 14 Tage gebannt worden. Das war am 6.2., das heißt vor 11 Tagen. Das heißt, vielleicht fängt es bald wieder an oder vielleicht auch nicht. Je nachdem, wie quasi die Künstler sich dort geben. Das ist quasi die Geschichte um Endless Seinfeld, was gebannt wurde von Twitch.
Oh, na gut. Ja, für Seinfeld Leute vielleicht tragisch. Gerne gelesen habe.
Für die Leute, die sich das ausgedacht haben, wahrscheinlich auch tragisch.
Ja, aber ich meine, es ist ein nettes Experiment, irgendwas mit AI zu machen. Wenn es dann halt nicht mehr geht, dann lässt man es halt. Es ist jetzt irgendwie. Sucht man sich ein anderes Hobby.
Genau, das, ja, dieses AI-Ding durchgespielt, jetzt machen wir was anderes.
Ja, genau. Ich habe AI durchgespielt. Gut. Okay.
Ja.
Und weil wir gerade bei AI sind, kommen wir doch gleich zu AI der Woche. Wie du ja gleich schon angekündigt hattest, ja, dass das jetzt quasi übergeht sozusagen.
Ja, ich habe, vier Sachen habe ich diesmal, das heißt, ich muss ein bisschen schneller durch. Okay, das erste ist ein Link zu einem Video von diesem 3-Minute-Papers, der auch, also wo die 3 Minuten bei ihm etwas länger sind, über Voice Cloning, also quasi die Möglichkeit, basierend auf deiner Sprachinput deine Stimme zu klonen und dann quasi dich andere Sachen sagen zu lassen. Das war bis vor kurzem noch, hast du quasi irgendwie 20 Minuten Sprache eingesprochen und basierend darauf konnte man dann relativ gut deine Stimme von so einem Modell klonen lassen. Die letzte Voranschreitung ist dort, dass anstatt 20 Minuten nur noch ein 3-Sekunden-Sample von deiner Stimme benötigt wird, um da quasi deine Stimme zu klonen. Und das ist schon echt super verrückt einfach.
Ja.
Also 3 Sekunden sind halt echt nicht viel, ja.
Drei Sekunden
ist das, was es quasi braucht, um deine Stimme zu klonen. Und die Samples und das, was er da quasi zeigt, das ist schon echt krass. Also das ist richtig, richtig gut. Und das alles halt aus 3 Sekunden deiner Sprache.
Mhm.
Und Tja, das ist ja, das ist quasi jetzt und die Frage ist halt, wie geht's weiter dann, ja? Also ja. Wenn das jetzt in 3 Sekunden geht, was ist dann quasi der nächste Schritt? Du brauchst quasi nur noch ein Wort und hast dann quasi die Stimme von jemand anderem. Das ist schon, oder es wird einfach noch besser. Ja. Das ist schon geil. Also das ist echt, echt, echt gut.
Auch ein bisschen gruselig.
Ja, kann man so sehen.
Ja. Ich meine, dass er unsere Stimme klonen kann, bei so vielen Stunden Material, wie man hat. Okay, ja, ist auch schon doof, aber kann ich mir noch vorstellen, aber dass jetzt nur noch 3 Sekunden reichen sollen.
Puh, ja, das ist halt hart. Wenig, ja. Ja. Und wie gesagt, das Video hat quasi so ein paar Audio-Samples und zeigt dir so, wie das quasi funktioniert und was da rauskommt, und das ist schon richtig, richtig, richtig gut. Ja. Genau, okay. Das war quasi das Erste. Das Zweite könnte auch ein Lesefu sein. Ich weiß nicht, ja, es hat jetzt hier oben dazu gepasst. Es ist, wie nennt man es, ja, kein wirkliches Paper oder kein Bericht oder so, sondern mehr ein Kommentar. Und zwar, ChatGPT is a blurry JPEG of the web. Also quasi das, was quasi ChatGPT ist, ist quasi eine Kompression von dem Internet, mit der Möglichkeit, quasi diese Kompression zu queryen. Und das, was da so steht, quasi wie das zusammengefasst ist, wie das funktioniert, finde ich, passt schon ganz gut, ja. Also quasi diese ganzen Modelle, auch die Modelle wie Dolly und Stable Diffusion und sowas, das sind quasi Beschreibung, Kompressionsalgorithmen. Oder es können gesehen werden wie Kompressionsalgorithmen, die halt nicht quasi lossless irgendwas speichern können. Manchmal passiert das quasi aus Versehen, dass da was genauso wieder rausfällt, aber es ist eigentlich immer eine lossy Speicherung von dem gesamten gelernten Wissen. Und ja, also das fand ich auf jeden Fall ganz spannend, habe ich auch so drüber noch nicht nachgedacht, aber es ergibt schon irgendwie Sinn. Genau, das war quasi das. Das Dritte ist, Jailbreaken gab es ja lange Zeit nur für, weiß nicht, für so Android und für Apple, ja, iOS Phones und sowas. Ja, ja, was halt jetzt die Leute angefangen haben mit diesen wunderbaren Modellen und künstlichen Intelligenz und diesen Queries und so, Jailbreaks für so Sprachmodelle, also für zum Beispiel ChatGPT. Die Möglichkeit quasi, das Modell zu was zu bringen, was quasi eigentlich es nicht können sollte. Aber es hat es natürlich gelernt. Es gibt dann quasi drumherum so Safeguards und
aber ja, Jailbreaks für quasi, dass man selber ChatGPT kaputt macht oder dass ChatGPT was anderes kaputt macht.
In dem Sinne geht es quasi darum, dass ChatGPT bestimmte Sachen nicht machen soll oder darf, oder also es quasi gibt so Inhaltsrichtlinien, was du machen darfst oder was du, okay, was das Modell dir ausspucken kann. Zum Beispiel, es soll quasi keine, weiß ich nicht, menschenverachtenden Sachen sagen, oder es soll keine Malware Source Code erzeugen können, oder es soll quasi dir nicht sagen, wie man eine Bombe baut oder sowas. Natürlich hat es das quasi an irgendeiner Stelle mal gelernt, das Modell, weil es ja quasi ganz, 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 ganz viele Sachen gelernt hat. Was halt mit diesen Jailbreaks erreicht wird, ist, dass es gegen seine eigenen Richtlinien verstößt. Ja, also, dass man quasi mit dem richtigen Prompt das Modell dazu bringen kann, was auszuspucken, was es eigentlich nicht soll. Und das ist schon ganz witzig. Also, es geht ein bisschen in die Richtung Prompt Injection, was quasi wir beim letzten Mal hatten. Interessant auf jeden Fall. Also quasi die Angriffe werden oder die Exploits sehen halt jetzt anders aus mit den Möglichkeiten, die einem gegeben werden. Weil überall, wo quasi ein Nutzerinput ermöglicht wird, hat man halt genau auch solche Möglichkeiten gegebenenfalls, dass irgendeine Software was macht, was sie eigentlich nicht tun soll. Ja, und hier sehen halt dieses Nicht-Tun-Soll ein bisschen anders aus als zum Beispiel jetzt, weiß ich nicht, beim Webserver oder sowas, ja, der quasi einen Exploit hat.
Die Input-Validierung wird ungleich komplexer und ungleich aufwendiger. herauszufinden, ja, genau, ob was erlaubt ist oder nicht. Ja,
ja, genau. Weil du halt dem Modell alles sagen kannst und quasi der Kreativität von von Menschen ist halt auch dort, wenn dem quasi ein Text gegeben wird, mehr Spielraum geliefert als so ein striktes Protokoll zum Beispiel, ja?
Ja.
Wo es quasi ein Feld gibt, was irgendwie eine Länge von 20 hat und du darfst da halt nur Strings reinmachen, dann kann man das schon validieren. Aber wenn du ein Modell hast, was du alles fragen kannst und quasi jeden Quatsch reinschreiben kannst und ist das spannend, dann quasi da auch die Validierung machen zu können.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Was halt jetzt wohl so ist, es gibt wohl in einschlägigen Foren gibt es immer noch Jailbreaks für ChatGPT. Das heißt quasi, es ist immer noch möglich, quasi über die verschiedenen Wege das Modell dazu zu bringen, was zu machen, was es nicht tun soll. Und genau, also es auch wenn quasi immer wieder Sachen geschlossen werden, es kommt quasi immer mehr dazu, weil man halt nicht so ohne weiteres sagen kann, das ist jetzt ein Problem.
Ja, ja, weil sie wollen es ja auch nicht zu aggressiv machen, weil damit würden sie natürlich auch das Ganze, den ganzen Spaß verderben. Also dann würden sie das Ganze so weit zusammenschneiden, dass es gar nicht mehr so interessant ist.
Mhm, genau, dass es auch gar nicht mehr gut funktioniert.
Ja,
ja, das ist genau das, ja. Und genau, das ist auf jeden Fall ein interessantes Vorgehen und interessante Entwicklung da, die ich jetzt auch, ja, also bei den ersten Prompt Injections ging das ja quasi schon in die Richtung und es wird jetzt quasi nur mehr in die Richtung, auch wenn jetzt quasi von OpenAI gesagt wird, okay, man darf keine Hausaufgaben mehr machen lassen oder so, dann wird es halt ungleich schwieriger, das quasi zu enforcen. Genau, das auch der Mandatory Tarnkappe-Artikel hier verlinkt jetzt. Und das Letzte, passend auch dazu, Prompt Injection gab es ja, habe ich das letzte Mal drüber geredet, bei so einem komischen Startup, was halt irgendwas gemacht hat. Ich weiß nicht genau, was das war, ja. Aber jetzt halt viel prominenter Prompt Injection bei Bing, also bei der Suchmaschine Bing. Und hier quasi die Möglichkeit quasi, hat jemand herausgefunden, wie man die Regeln, unter denen dieses Modell arbeiten soll, herausbekommt. Das heißt quasi der Prompt, dem das Modell vorher gegeben wird, um sich bestimmt zu verhalten. Und das ist schon ganz witzig. Also da geht es quasi darum, wie heißt diese Search Engine zum Beispiel? Die hat den internen Namen Sydney anstatt Bing Chat oder sowas. Und es hat halt quasi eine relativ große Liste von Regeln, das es zu befolgen hat. Und spannend ist halt quasi da auch wieder hinter die Kulissen zu blicken. Genau, das war quasi das. Das halt bei einem größeren Nutzer von diesen OpenAI ChatGPT-Modellen beziehungsweise GPT-3.
Ja, Microsoft ist da jetzt ganz schön vorgeprescht und baut das überall ein, ne? Also die haben da auch richtig viel Geld in die Firma reingesteckt, ne? Bin mal gespannt, wie sich das entwickelt.
Die haben das ja auch nicht erst jetzt vor kurzem gemacht, sondern quasi ganz am Anfang, ja.
Ja, ganz am Anfang schon mal.
Großen Stake, jetzt, ja.
Aber jetzt, nachdem ChatGPT so ein Erfolg wurde, wenn es jetzt auch erstmal nur kurzfristig, aber mal gucken, wie sich die langfristig entwickelt, haben sie ja nochmal da richtig ein paar, weiß ich nicht, Millionen, Milliarden oder so reingesteckt. Mhm. Und fangen jetzt das halt auch an, ihre Produkte einzubauen. Und Google hat das ja jetzt auch ein bisschen gekontert, ne? Hat gesagt, ja, wir haben hier das und wir wollen das auch einbauen bei uns. Und das ist jetzt irgendwie so, mal gucken, wer schneller ans Ziel kommt und ob wir demnächst nur noch Suchergebnisse haben, die von irgendeiner AI ausgespuckt wurden, statt irgendwie, die wirklich irgendwas aus dem Web gecrawlt haben. Das wird dann auch spannend zu sehen, ob du dann nur noch mit Alexas
reden kannst,
und Co. redest oder ob du wirklich noch eigene Suchen bauen kannst oder ob wir dann alle, weiß ich nicht, auf irgendwelche Meta-Suchmaschinen ausweichen müssen, die, das wird noch spannend.
Ja, ich denke auch. Irgendwie bei Google, die haben das in ihrer Keynote irgendwie verkackt und da waren jetzt irgendwelche Leute angry drauf, ob ich weiß nicht genau, was das ist. Ja, das habe ich auch nicht
so ganz schön gepatzt. Aber es ist schon spannend zu sehen, dass mal wieder so richtig Bewegung in diese ganze Suchmaschinenmarktgeschichte gekommen ist. Also nach 20 Jahren, wo wir uns jetzt irgendwie daran gewöhnt haben, dass Google halt der Platzhirsch ist und auch Microsoft keine ernsthaften Anstrengungen mehr nach außen getragen hat, ist das schon sehr spannend, wie schnell das so innerhalb von so einer Woche sich so über den Haufen werfen kann. Und dann kommt Microsoft, macht was auf eine sehr selbstbewusste Art und Weise und zwingt Google dazu, so eine dahingeholperte Keynote dazu geben. Das ist schon interessant zu beobachten, auf jeden Fall.
Ja, ich finde es auch spannend. Trotzdem würde ich gerne eine Suchmaschine haben, die mehr, mit der ich mehr sagen kann, was ich haben will, anstatt immer weniger. Weil jetzt, ich weiß nicht, wenn ihr zuletzt mal was gesucht habt, also quasi ganz bestimmte Strings zu finden, ist quasi unmöglich geworden. Selbst wenn du doppelte Quotes um alles drumherum machst, um jedes einzelne Wort, er sagt ja so, nee, das meinst du ja gar nicht, ich gebe dir irgendwas anderes. Und das ist halt echt super, super nervig.
Ja, ja, das ist so.
Na gut, ich hatte schon ein paar Mal noch, dass er gesagt hat, nee, kann da nichts zu finden.
Nee, das wird auf jeden Fall immer schwieriger quasi. Also, wenn er nichts weiß, dann soll er halt sagen, er weiß ja jetzt nichts dazu, aber nicht so, oh ja, ich habe hier für dich diesen einen String gesucht, ich habe für dich nach A gesucht, nachdem du A27135 gesucht hast.
Ja. Ich weiß es besser als du.
Ja, ja, genau.
Ich weiß, was du brauchst.
Ich weiß, was du suchst. Du suchst nicht das, was du suchst, sondern du suchst was anderes. Und ja, das ist auf jeden Fall super nervig. Und ich hoffe, dass da, also wenn es quasi eine andere Suchmaschine gibt oder quasi sich versucht zu etablieren oder etabliert wird, die mir genau die Ergebnisse gibt, die ich suche, dann würde ich darauf umsteigen mittlerweile. Also Google ist quasi nicht mehr so gut wie damals. Jedenfalls für das, was ich damit vorhab.
Ja, ich benutze tatsächlich Google nur in Ausnahmefällen. Also ich bin mittlerweile schon auf DuckDuckGo und das basiert ja, haben wir schon öfter diskutiert, ja auf sowieso schon auf Bing.
Ja. Kriegst du da auch schon bei ChatGPT dann? Oder wie funktioniert das?
Wir haben auch festgelegt, dass DuckDuckGo mittlerweile auch böse ist. Wir sind doch weitergezogen zu Startpage.
Ja, ja, richtig. Da war ich nur nicht so überzeugt von. Entschuldigung. Sorry.
Ja, DuckDuckGo habe ich auch lange verwendet, aber stimmt, die hatten auch dann so ein paar komische Moves gemacht. Ja, also ich verwende jetzt tatsächlich Startpage gerade als Standardsuchmaschine.
Okay.
Was ja interessant ist, ist ja you.com, habt ihr das gesehen?
Nee. Ist an mir vorbeigeflogen.
Die werben ja dann die AI Search Engine YouControl.
Yeah.
Und worüber ich darauf gestolpert bin, ist das YouCode. Weil das eine explizite Codesuchmaschine ist, tatsächlich, wo du dann auch mit Code-Snippets weiterkommst als in Google. Das ist ganz interessant.
Wollte da nicht auch was bei GitHub passieren, irgendwie mit ihrer super Spezial-Suchmaschine für Code? Haben die da nicht irgendwas auch angekündigt oder so?
Nicht mitbekommen. Das ist wiederum an mir vorbeigegangen.
Hier sagt der Technology behind GitHub's new Code Search. Das war auch am 6. Februar. Anscheinend sind alle guten Sachen am 6. Februar passiert. bei GitHub, die wollen auch irgendwie ihre Suche overhaulen, weil, also ich weiß nicht, wenn ihr schon mal versucht habt, auf GitHub was zu suchen mit ihrer Suchmaschine, ist quasi unmöglich. Ja? Also da findet man überhaupt gar nichts.
Nee, das Einzige, was gut ist, ist im Repository suchen. Das funktioniert ganz gut.
Das hat schon mal, also zum Beispiel bei Nix Packages, was im Repository zu suchen, findest du auch nichts.
Nee,
obwohl
okay.
Das da drin ist.
Ah, dann sind die Repositories, in denen ich zu suche, klein genug.
Vielleicht, ja. Ich weiß nicht genau, was da genau das Problem ist. Also ich hatte da auf jeden Fall schon oft Probleme. Vielleicht ist es besser geworden, vielleicht auch nicht. Jedenfalls wollen sie hier mit ihrer neuen Search Engine irgendwie das besser machen und das jetzt komplett in Rust geschrieben oder so. Keine Ahnung. Sie haben irgendwie gesagt, dass irgendwas in einer neuen Sprache geschrieben wurde und das ist jetzt alles viel besser mit einem ganz tollen reversen Index, der extra für Source Code ist oder so. Genau. Da hat sich da irgendwas geändert, beziehungsweise da wollen sie es was ändern. Ich weiß auch nicht, ob es schon ausgerollt ist. Aber ja, vielleicht muss man dann einfach mehr auf andere Suchmaschinen, die besser funktionieren, umwechseln. Wenn jetzt quasi alles in so ein viel generischeres, was soll ich mir morgen zum Essen machen, Suchmaschine wechseln, ja.
Ja.
Ja. Fände ich natürlich ein bisschen schade, weil, weiß nicht, vor ein paar Jahren hat es noch gut funktioniert irgendwie.
Naja, alles wird anders, alles wird besser.
Oh, sagst das von dir. So? Der roten nee. Kalender anstreichen, da, anstreichen bitte.
Das ist Spaß.
Ja, gucken wir mal, ob es wirklich besser wird, aber die Hoffnung stirbt zuletzt sozusagen.
Aber sie stirbt.
Und zack, wieder den Pessimismus rein. Ja.
Genau, das ja, wie gesagt, also ich bin da jetzt auch mittlerweile offen, jetzt neues Zeug auszuprobieren bei Suchmaschinen. Das ist quasi, wenn alles Shit wird, dann möchte ich lieber gucken, was da noch Neues gibt.
Dann nehmen wir wieder alle Meta-Gear.
Wie ja, also ich würde ja gerne quasi einfach diese eine Suchmaschine haben, die durch meine Bookmarks durchsucht und dann wäre ich, glaube ich, schon happy, weil ich die meisten Sachen einfach schon gesehen habe. Außer bei neuen Sachen, das ist natürlich immer ein bisschen blöd, aber das alte Zeug.
Ich habe das alles schon gesehen.
Vielleicht muss ich auch You ausprobieren. Du hast gesagt, You ist gut. Warum?
You ist nur AI halt. You.com.
Ah, nur AI.
Ja. Das ist nur eine AI-Suchmaschine.
Ich weiß nicht, ob du das haben willst. Will man das haben?
Das sag ich doch. Weiß ich nicht, ob du das haben willst.
Wollen die irgendwie Geld haben? Oder wie viel also wie machen die gerade Geld?
Die was warten noch drauf, dass sie Geld machen.
Ah, die wollen Nutzer und dann verkaufen, oder? Die sind so ein Startup.
Vielleicht.
Ach nein.
Hm. Kennt das Binärgewitter? Gucken. You control.
I control. Muss ich den jetzt was fragen? Oder? Nö, ist war schon okay. Er hat jetzt binärgewitter.de gefunden. Ja. Ich glaube, ist okay, ja. Oder?
Da braucht man nicht viel AI für.
Nee.
Ah.
Vielleicht okay. Habe ich es auch falsch benutzt. Ja, findet ja, uns bestimmt. Auf Twitter, auf Apple Podcasts, auf GitHub, Facebook.
Ich kann irgendwelche Apps hier installieren. Weiß ich nicht, wie ich das will.
Ich weiß auch nicht, ob der irgendwelche Apps installieren. Er hat mir gesagt, dass ich hier irgendwelche Firefox-Plugins installieren kann. Oh shit, jetzt will er es direkt machen. Don't know. Jetzt gerade nicht. Irgendwelche Add-ons. U-Chat. Naja, keine Ahnung. Kannst du mal erzählen, wie es so ist, dieses U zu benutzen.
Wenn du es dann benutzt.
Wenn du es benutzt, genau. Ja, richtig. Mal ausführlicher. Mal schauen. Ob man die Gewohnheiten umbiegen kann, das ist ja immer die große Krux.
What is Binärgewitter? Ja. Kann er das hier sagen?
Ich meine,
ChatGPT.
ChatGPT kennt uns ja. Das war, fand ich ja, und er hat auch echt elaboriert geantwortet. Was ich ein bisschen krass fand.
Hä? Binärgewitter ist ein Podcast und Blog founded 2012 bei Stefan Schimanski. And Tobias What? Bertke.
What? Ha,
okay, na gut. Dann ist es wohl so. Hat wohl jemand das gemacht. naja, okay, alles klar. Also ich bin noch nicht überzeugt, muss ich sagen. They also have a weekly podcast, which they discuss news and topics related to web development and open source. Naja.
Das stimmt. Der letzte
the blog
Teil
has
stimmt.
been featured in several magazines, such as German Magazine CT. Huh.
Echt?
Was wir niemals gemacht haben. Also ich habe das Gefühl, dass ich gerade angelogen werde, aber.
Wo hast du es denn eingetippt?
Ich habe das hier bei diesem You angegeben. Er hat gesagt, du kannst mit mir chatten. Und ich so, ja gut, dann chatte ich mit dir. Lea, ist halt irgendwas rausgekommen.
Ja. Aha, okay. Manche, also du hast AI schon kaputt gespielt. Manche spielen
nee, ich hab das so kaputt. Ausprobiert, wie sie es gemeint haben, wie es gehört. Aber es gehört, keine Ahnung. Also ich... Vielleicht habe ich es auch falsch gehalten, keine Ahnung. Kennt jemand Stefan Schimanski?
Nein.
Und Tobias Bertke?
Nee.
Unwissenheit.
Nee, kennen wir alle nicht.
Das sind wohl die Founder von Binärgewitter. Die sollte man ja schon kennen.
Kennen wir nicht.
Oder ist das wieder so ein Fall von Confident Liar
ja,
Syndrome? Ja, oder auf jeden so. Fall. Wie heißt das? Gibt's doch bestimmt bei diesen AI-Sachen, wenn der quasi dich so anlügt, als hätte er vor den Plan, aber er hat überhaupt gar keine Ahnung.
Also bei mir sagt er, Binärgewitter is an open source project and podcast that focuses on web technology and open source topics. The podcast is hosted by a group of developers and open source enthusiasts who shared their thoughts and experience with the world. The project is based in Berlin, Germany, has been around since 2011. They also have
2011.
Have a YouTube channel and a blog where they post additional content related to their podcast. Also meine Frage, würde ich sagen, ist korrekt beantwortet. Deine, also bis auf based in Berlin, Germany, kann man drüber diskutieren. Der Rest ist okay.
Hier, Dr. Stefan Schimanski ist ein Architectural Lead KCP or Kubernetes Development Cloud Native Applications.
Tja,
von Red Hat. Der ist irgendwie so ein Red Hat-Typ. Dann hat er das wohl gemacht. Der kommt auch aus Stuttgart.
Hat der wohl den Podcast gegründet und wir wissen einfach nichts.
Mit dem anderen Typen. Vielleicht. Aber den habe ich jetzt nicht gefunden. Das ist ein bisschen blöd halt. Naja, okay, alles klar. Also ich würde sagen, ich habe es ausprobiert. Ich bin noch nicht 100% überzeugt, muss ich sagen. 50%.
Try harder, come on.
Okay, was soll ich fragen? Na gut, okay, keine Ahnung, machen wir weiter.
Machen wir lieber weiter. Ihr könnt das gerne mal selber ausprobieren mit,
aber was ihr so scheint, Antworten bekommt, was wir sind, das wäre auch nett, ja.
Ja, ja. Ich finde ja schon krass, was das Ding alles weiß, aber scheinbar ist es nicht ganz korrekt alles.
Ja, also, was ich halt echt blöd finde, ist, wenn man halt so angelogen wird, so ins Gesicht gelogen, als wäre das vollkommen klar eigentlich, dass du gar nicht weißt, dass Stefan Schimanski Binärgewitter quasi erzeugt hat. Und dass er da nicht sagt, okay, keine Ahnung, wer das jetzt genau der Host ist, könnte sein, dass der ist oder der, sondern so, das war diese Person. Und wenn es da quasi viel ein bisschen so abgestufter wäre, so ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass es der war, aber könnten auch irgendwie diese anderen Leute sein oder ich habe auch gar keinen Namen, aber halt nicht so confident sein in den Antworten.
Ja.
Das fehlt mir irgendwie ein bisschen noch. Das ist auch bei ChatGPT genauso. Also der sagt dir halt irgendwas. Hatten wir auch schon mal mit dem Systemd-Features. Ja, das gibt dieses Feature hier in Systemd, das kannst du aber benutzen. Aber das gibt es halt einfach überhaupt gar nicht. Ja. Das kannst du irgendwie so einen Hook installieren, wenn der out of memory geht oder sowas. Aber das gibt es halt einfach nicht. Und ich fände es gut, wenn das mehr in Richtung halt so viel, wie er weiß, kann er dir sagen, aber wenn er sich nicht sicher ist, dann soll er es halt auch nicht erst versuchen. Wie? Ja. Aber die Welt ist halt auch nicht immer nur quasi richtig und falsch, das ist natürlich noch ein anderes Thema.
Schwarz-Weiß, okay, es gibt Graubereiche. Gut, hätten wir das auch geklärt, die AI macht auch Graubereiche.
Ja, die macht nur Schwarz und Weiß, sie sagt, es ist die Person und wenn du sie fragst, dann sagt sie beim nächsten Mal was anderes. Das ist natürlich noch böse.
Ja, aber du hast wahrscheinlich jetzt gesagt, nee, Daumen runter. Also er hat ja gefragt nach Feedback.
Ach so, fuck, hätte ich ihm sagen sollen, dass es okay ist oder nicht? Shit, das habe ich verpasst jetzt. Jetzt denkt er, das stimmt. Oh ja, Mann.
Nee, ich hab bei mir gesagt, hier, es stimmt. Wenn du jetzt gesagt hast, nee,
aber
stimmt das nicht.
Aber das stimmt ja gar nicht. Kommst du nicht aus Berlin?
Ja, ich fand im Gegensatz zu dem, was du so geschrieben hast, fand ich die zweite Antwort schon richtig.
Er hat jetzt ich habe ihn nochmal gefragt, und er sagte, Binärgewitter ist ein Podcast about Web Technology and Open Source, hosted by Robert Dugal, Christoph Körner und Thomas Wicke.
Wiki. Das mit den Namen, das ist schon nicht ganz eindeutig.
Woher hat er die?
Strength? Ich weiß nicht, wer diese Leute sind.
Warum kriegst du solche Antworten und bei mir war es korrekt? Das finde ich ja auch noch seltsam.
Ich versuche es einfach nochmal.
Na gut. Du versuchst es jetzt so lange, bis wir
Alexander Else, Thilo Wiedmeier. Wer kennt sie nicht, ja? The podcast is hosted by Radio Tux. Ja, das sah auch schon.
Ja. Also ich meine, wenn ich frage, was ist Radio Tux, ist die Antwort auch richtig.
Gucken.
Da hat er es aber auch einfach, weil er fast nur aus der Wikipedia abschreiben muss. Macht er noch nicht mal komplett. Er hat tatsächlich auch noch einen anderen Link gefunden.
Steffen Zörnig,
ja, den kennst du,
oder? Ja, dann passt das.
Der hat das mit mir gegründet, das stimmt tatsächlich. Ist hosted by, stimmt natürlich nicht. Aber,
Founded steht hier, gegründet. Das passt schon.
Bei mir ist hosted.
Oh mein Gott, ey.
Okay, na gut, ja. Whatever. Gut, kommen wir zu
auch,
der
nächsten. Ich finde auch, er könnte, also was ich halt auch nicht verstehe, warum man nicht einfach, wenn zwei Leute ne, das Gleiche fragen, warum man nicht einfach zweimal das Gleiche sagt. Ist ja nicht so, als wäre das quasi nicht mit Catching nicht, möglich oder so.
Ja, nee, ist tatsächlich nicht so. Radiotoxology, nee, was?
Radiotoxology. Na gut, okay, ich glaube, wir müssen weitermachen, das hilft ja alles nichts.
Ja, genau. Wo waren wir? Ich habe meinen Tab verloren. Deswegen kommen wir schon zu den News, oder?
Ich denke.
Okay, dann ich bin vorbeigescrollt an meinem Tab. zu viele.
Oh, Zeichen, dass du zu viele Tabs hast. Ich bin vorbeigescrollt an meinem Tab.
Oh, da hatte ich kürzlich die Situation auf meinem Telefon. Das sagte mir, hier, 500 Tabs, ist Ende jetzt. Ist voll.
Das
du Ramsau. Mach mal was zu.
Geil.
Ja, nee, das habe ich auch erstmal geguckt, ob denn neuere Telefone gleicher Bauart mehr Tabs können.
ob du dein Telefon updaten musst oder was?
Richtig,
das
richtig.
Ich brauche ein Telefon, was mehr Tabs kann. Das muss mindestens 800 Tabs können.
Ist aber nicht so. Und dann das fand ich schon dreist. Da muss ich tatsächlich mal Tabs schließen. Zeitverschwendung. Oh. Zeitverschwendung.
Der Firefox macht, wenn du über 99 Tabs kommst, dann sagt er, du hast unendlich Tabs. Als nächstes. Macht er so ein unendlich Zeichen hin. So, ja, es sind halt voll viele.
Echt?
Ja.
Na gut, ich hab auch den Firefox dreimal offen mit jeweils 99 Tabs gefühlt. Das ist vielleicht.
Nee, auf dem Telefon macht er das so. Da macht er unendlich Tabs dann.
Unendlich Tabs.
Sehr viele Tabs einfach. Tabs.
Ja, worüber wir eigentlich reden wollten.
Wollten wir über irgendwas reden?
Es gibt einen neuen IT-Grundschutz-Guide. Also auf der Website vom BSI selber wird es als IT-Grundschutz-Kompendium, das Werkzeug für Informationssicherheit, Edition 2023, beworben. Also für alle, die sich zumindest mal darüber informieren wollen, was man tun sollte aus Sicht des BSIs, um einen IT-Grundschutz zu etablieren, ist das sicherlich eine lohnende Lektüre.
Ja, das du kannst dir ganz easy hier das PDF dann reinziehen. Das sind 858 Seiten.
Ja, genau.
Und dann weißt du auch, was du gelesen hast. Ja, auch.
Hat man auch. Also insbesondere empfehlenswert für Pendler, da hat man im Zug einfach regelmäßig Stoff, um sich was zu Gemüte zu führen.
Ja, okay, nice. Ich habe jetzt gerade ein bisschen runtergescrollt, dann sehe ich so Dankesworte, einfach eine leere Seite, aber da drüben gibt es mehr Dankesworte. So Dankesworte niemand. Niemand wird uns danken, wir werden niemanden danken. ist auch gut, wie sie einfach mit den Gefährdungen, also das war auch ein Ding, was ich ein bisschen problematisch fand bei diesem PDF. Mhm. Sie fangen einfach irgendwo an. Sie fangen einfach bei Gefährdungen 0.1 an, Feuer. Ja, elementare Gefährdung. Mhm. Das ist einfach quasi das erste Kapitel, worüber sie reden, das ist einfach Gefährdung, anstatt irgendwie eine Einleitung oder so. Sie haben Glossar. Nee. Und danach kommt Gefährdung.
Na,
das
muss ja wohl euch ausreichen. Da ist noch ein Vorwort dazwischen.
Warte, ich bin noch im Glossar. Warte, ich bin noch im Scrollen. Ich bin ein bisschen zu weit. Ja gut, 28. Okay, also diese ganzen 20 Seiten davor, die haben halt kein Kapitel oder so. Die sind einfach da. Zwischen 0.1 Feuer und dem
Und da gibt es auch tatsächlich, ich glaube, das, was du gesucht hast, dieses Warum ist Informationssicherheit sicher? Das ist Seite 1. Das ist sozusagen so eine
Einführung. Seite 1?
Ja.
Seite
18 im PDF.
Ach so, okay, nicht Seite 1, alles klar, sorry.
Seite 17 sogar, sorry.
Ups, da habe ich jetzt zu weit gescrollt. Ja, okay, ja gut, keine Ahnung.
Also halten wir fest, dass mit dem Inhaltsverzeichnis und den Sprungmarken und so, das ist schon mal komisch in der Datei.
Ja. Das ist schon, spannend auf jeden Fall. Gibt es den auch auf Englisch, oder? Den gibt es ja jetzt schon seit neuestem auch wieder auf Englisch, oder nicht? Kriegt man den auf?
Nee,
kriegt
man den nicht. Keine Ahnung, habe ich nicht gesehen.
Warte mal, kann man den hier auf Englisch stellen? Das leichte Über, Sprache, nee, gebärdeter Englisch. Warte mal, ich guck mal hier. IT, nee, das Grundschutzkompendium gibt es noch nicht auf Englisch für 2023. Wie viel waren das jetzt hier? Ja, genau, 2023. 2022 ist schon auf Englisch übersetzt, aber das sind halt, so weit sind sie noch nicht. Ja. Dieses PDF, ey. Irgendwo gibt es auch die Webseite dazu, die ist dann so wie ein Baum aufgebaut, das ein bisschen besser zu benutzen. Aber ich finde das jetzt auch nicht mehr.
Die Grundschutzbausteine. Edition 23, also da kam jetzt gerade erst wieder neu raus. Ist irgendwas Wesentliches geändert worden? Ist das irgendwie?
Sind das da kann man bestimmt neuen, in den ersten Seiten nachlesen.
Du kannst unten auf die einzelnen Sachen gehen. Also wenn du nicht das PDF oben runterlädst, sondern weiter runter gehst unter weitere Informationen, gibt es da
IT-Grundschutzbausteine,
elementare Gefährdung.
Ja, aber in dem PDF steht jetzt nicht drin, was sich geändert hat zu 2023 oder ich
akzeptieren. Ja, das wäre natürlich interessant eigentlich. Weil ich weiß, dass es zum Beispiel, dass man ja jetzt nicht mehr unbedingt alle 3 Monate das Passwort ändern soll, aber das machen wir auf Arbeit trotzdem. Was mich ein bisschen annervt. Da kannst du irgendwie.
Ja, aber wenn hier drin steht, dass du es nicht mehr machen sollst, dann kannst du sagen, Grundschutz sagt aber. Nee.
Ja, der Grundschutz sagt aber das mit Einschränkungen, weil du musst halt irgendwas anderes in place haben, sozusagen, wie Multifaktor-Authentifizierung oder irgendwas, was halt dann das noch ein bisschen sicherer macht. Darauf ziehen sie sich gerade halt zurück. Da sie noch nicht überall Multifaktor-Authentifizierung haben, müssen wir halt trotzdem alle 6 Monate sind es, glaube ich. Sind es 6 Monate? Es ist auf jeden Fall zu oft. Das ist zu oft. Ab Anwendung.
Darf nicht
kompliziert. Kann mir jetzt angucken. Unsere hier Standardanstellung auf Summer-Servern.
Ja,
Dateiverlust. Ja.
Nee, Passwort-Wechseln ist ein bisschen tricky jetzt zu finden auch. Das ist ja.
Ja, ich weiß, dass es letztes Mal jetzt auf jeden Fall drin oder dass sie letztes Mal das schon geändert haben oder dass es eine der Sachen war, die sie letztes oder vorletztes Jahr geändert haben, dass sie nicht mehr empfehlen, Passwörter regelmäßig zu ändern, weil die Leute ja dann eh nur leichte Passwörter nehmen sozusagen und sie hochzählen oder was auch immer. Hm. Und dadurch, dass sie sich die oft ändern, kleben sie dann einfach an ihren Laptop-Bildschirm oder so, weil sie sich sonst nicht merken können. Deswegen hatte das die NIST ja auch schon vor ein paar Jahren irgendwie abgekündigt und gesagt, nee, macht man lieber nicht mehr.
Ja.
Und WSI hat dann irgendwann nachgezogen, aber irgendwie, naja, müssen wir es auf Arbeit trotzdem immer noch machen.
Passwörter dürfen nicht auf programmierbaren Funktionstasten von Tastaturen oder Mäusen gespeichert werden. Aber so weit sind die Leute bei euch noch nicht, oder?
Ja. Dann liegen sie total sicher in der Logitech-Konfigurationssoftware. Warum?
Das stimmt, ja. Für jedes IT-System bzw. jede Anwendung muss ein eigenständiges Passwort verwendet werden.
Ja, viel Spaß.
Ja, viel Spaß, sagen.
Ja. Könnt ihr euch also, ja mal angucken, wenn ihr.
Genau, könnt ihr mal durchlesen.
Durchlesen,
leichte,
genau.
Und leichte Kost.
Leichte Kost, ja. Oder vielleicht müsst ihr es euch ja auch durchlesen, weil ihr bestimmte Sachen auf Arbeit damit umsetzen müsst. Ich weiß nicht, hier unser Sicherheitsmensch, der liest es jetzt natürlich dann jeden Tag und du machst ja nichts anderes dann, ne?
Ja. Du liest und liest und liest.
Oder sagst du das dann, weiß ich nicht, eurem IT-Datenschutzbeauftragten und dann Sicherheitsbeauftragten.
Ja, verschiedene Leute müssen verschiedene Kapitel lesen, ne? Das
ist genau, du liest Kapitel 1. Alle Gefahren. Du kennst alle Gefahren. Und dann müssen die Leute sich in großen Meetings treffen, um ihr Wissen auszutauschen. Ja, das ist unser Gefahrenmensch, der hat das komplette Kapitel Gefahren gelesen. Von 0.1 Feuer bis 0.23. Irgendwas anderes.
Kann man da, finde ich, auch dann eine Gefahrenprüfung ablegen?
Bestimmt, ja. Denk schon. Oh, ich bin. Oh mein Gott, muss so lange scrollen. Warte. Ich wollte nur kurz zum Überblick wieder hier. Gefahr 0.38. Nee, fuck, sorry, das geht noch weiter. 0.47 ist das. Schädliche Seiteneffekte, IT-geschützte Angriffe. Ja gut, aber der muss dann das halt alles
also gelesen. Also ich erwarte, dass du das bis zur nächsten Sendung dann auswendig kennst und alles gelesen hast.
Alles ist auswendig kennst, okay. Also.
Genau. Ich frag dich dann Seite 197 rechts unten.
PDF oder ausgedruckt?
Wunderbar. Dann kommen wir zu Thunderbird. Die haben ein bisschen irgendwie alle einmal aufgeschreckt oder so.
Da ist gerade wieder
also
was los.
Ich glaube, das größte Aufschreckung war, dass es die noch gibt. Also, dass es ein Thunderbird noch gibt. Und dann waren alle so, oh, Thunderbird gibt's noch.
Nee, das ist kein Aufschrecken mehr. Nachdem sie sich ja dann, nachdem die ja aus der Mozilla Foundation ausgegründet wurden und diese MZ irgendwas Foundation jetzt haben, eine eigene jedenfalls, und ja auch ein bisschen Geld einsammeln und jahrelang jetzt, also die letzten 2, 3 weiterentwickelt wurden, ist es, glaube ich, keine Überraschung mehr. Zwischenzeitlich sah es mal so aus, nachdem es irgendwie ein paar Jahre sicher nichts getan hat am Client.
Sehr still geworden.
Ist ja jetzt sogar, dass sie jetzt einen Mobile-Client haben, auch wenn es erstmal nur ein
gerebrandet ist. Mobile-Client?
Gibt Thunderbird auf Mobile, natürlich.
Vielleicht will ich das haben.
Lebst du in deinem Mond?
Anscheinend. Bis jetzt. Also wie gesagt, die größte Überraschung war für mich, dass es das noch gibt. Das, also ich habe das ganz ernst gemeint.
Bis jetzt nur für wenige Betriebssysteme.
Bis jetzt. Für alle gibt es, oder? Für alle Betriebssysteme.
Ja, Thunderbird gibt es überall. Und demnächst auch oder Android.
Na, ich dachte, die hätten
demnächst, erst, nicht jetzt, oder was?
Die hätten erst den Android gebaut und dann kommt später der iOS.
Ob iOS, keine Ahnung. Wer will denn unter iOS einen Mail-Client?
Ja, dringend nötig, weil da gibt es ja nur den einen brauchbaren.
Tja, ja, muss keine reichen. Ahnung. Da bin ich leider raus.
Kannst
ich
doch
weiß nur, dass es...
Opera kannst du installieren, oder? Mit der hat doch einen Mail-Client integriert.
Nee.
Oh, na gut.
Leider nein. Ich weiß nicht, ob du jetzt den schon installieren kannst, ob sie den schon so umgenamst haben. Ich weiß nur, dass sie es machen wollten. Und langsam also sie haben mit K9 Mail genommen und nehmen den jetzt der Thunderbird Mobile und haben schon angefangen, den umzudesignen. Ob er jetzt schon so heißt, bin ich gerade raus. Ich weiß nur, dass das der Fall ist. Und so ist es auch beim Thunderbird. Der ist, genau, da steht es auch in diesem Artikel, MZLA Technology Corporation, die führt jetzt sozusagen das Thunderbird weiter und du kannst den auch spenden und es wird immer weiter entwickelt und jetzt wollen sie irgendwie ein neues UI machen oder so, ne?
Weiß nicht, wer genau, den Artikel das ist quasi die News, warum das quasi hochgekommen ist. Und ja, genau, sie haben jetzt irgendwie eine neue UI und das ist jetzt quasi die große Änderung, würde ich jetzt sagen, dass sich jetzt da irgendwas geändert hat an, wie es aussieht. Und zwar soll es jetzt aussehen wie ein Web-Client oder so. Hm. Ich weiß nicht genau, was jetzt der Unterschied ist. Hat das sich jemand mal angeschaut? Wie jetzt quasi dieses
Style. Dieses neue Design, nee, ich habe es nicht gesehen, aber ja, ich habe auch gehört, dass es aussehen soll wie ein Webclient. Ich meine, dann sieht es wahrscheinlich aus so wie Roundcube oder sowas. Aber irgendwo ist auch an mir vorbeigeflogen, dass es nicht, dass du dir das aussuchen kannst, ob du das wirklich so haben willst oder nicht.
Ob du quasi also, alt
du
oder neu haben
auch
willst oder was?
Das Alte beim Alten bleiben. Aber ja, ich sehe hier gerade auf Twitter diesen Screenshot
genau,
sozusagen,
Screenshot,
wo die. Ja, weiß auch noch nicht. Also ich meine, sie haben ja auch beim letzten, vorletzten Update ist ja auch schon so ein bisschen gerefreshed worden, das UI. Erst habe ich gedacht, hoah, und irgendwann gewöhnt man sich dran. Hier sieht man jetzt schlecht, wie es dann aussieht, wenn man irgendwie mehrere Accounts hat. Ich habe ja immer gleich 3, 4, 5, 6 Mail-Accounts da drin. Weiß ich jetzt nicht, wie das da aussieht, weil ich will die dann schon in einer Oberfläche haben und nicht irgendwie umständlich zwischen denen dahinter, ja, nicht genau, ich will nicht drei Thunderbirds starten sozusagen.
Ja.
Das müsste man dann angucken und ich will die natürlich auch nicht alle in einer Inbox haben.
Nein.
Also das kann ich aus diesem Screenshot jetzt nicht ablesen. Wenn das so wäre, würde ich dann auf jeden Fall auf die alte UI wechseln. Wenn nicht, kann es auch sein, dass man sich an die gewöhnt. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, was du so für Plugins hast und ob noch alles funktioniert, wie man es so erwartet. Man sieht ja auch, GPG und sowas kann er scheinbar noch, zeigt es auch da an. Und ja.
Gibt es da noch ChatGPT-Integration für Antworten direkt?
Bestimmt. Bestimmt.
Weil das,
genau. Du klickst dann einfach nur auf E-Mail und dann sagst du, schreib mal eine E-Mail zurück, die einigermaßen passt. Und dann.
Ja, schreib mal eine nichtssagende Antwort zurück, aber wir brauchen eine Woche Wochenlänge. Und dann macht es.
Genau.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es gut funktioniert wird und dass es auch Leute benutzen.
Ja.
Ja. Mhm. Also, ich glaube, eins von diesen quasi E-Mails erzeugen, ich denke, das kann ChatGPT ziemlich gut. Gibt es denn jetzt schon
ich glaube, Bing, nachdem du E-Mail-Client? Die 10. davon erzeugte gelesen hast, willst du das nicht mehr.
Das ist korrekt. Dann brauchst du quasi das Plugin, was herausfindet, ob das nur von ChatGPT erzeugt wurde.
So, aber Thunderbird und sie versuchen, die Sachen besser und neuer zu machen, ist ja so die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, dass es schon etwas länger das Betterbird-Projekt gibt. Und Betterbird ist eine Feintuned-Version von Thunderbird, die einfach sagen, das Projekt schläft, die machen nicht vorwärts, die lassen so viel links liegen. Wir setzen Thunderbird jetzt auf Steroids und zeigen mal, was abgehen kann, wenn man da wirklich reinbuttert. Und das ist ganz lustig zu sehen.
Stimmt. Ja, hast du es mal installiert? Ich habe gelesen, habe ich davon auch, das war auch so, dass ich sogar ein Deutschlandentwickler, der dabei ist, der ein bisschen frustriert war und dann der Mozilla Foundation in den Rücken gekehrt hat und sozusagen gesagt, ich fork das jetzt, mach das besser. Gelesen habe ich davon, ich wollte es auch ausprobieren, aber bis dahin bin ich dann noch nicht gekommen. Ist es,
same
hast du es benutzt?
Same here. Ja, okay. Ich habe schon öfter davon gehört und jetzt, wo du gerade den Thunderbird aufgebracht hast, habe ich gedacht, ich erwähne das jetzt auch nochmal wieder. Und lade jetzt auch gerade mal das Image und den
Language-Page
runter und dann werde ich es nachher mal ausprobieren.
Also die letzte News auf betterbird.eu ist vom 24. Juni 2022. Weißt du,
da drunter, Betterbird 102.8, released on 14. Februar 2023.
Stimmt, die haben es irgendwie andersrum gesortiert, das ist schon ein weird Flex, aber okay. Keine Ahnung, warum man sowas machen würde. Aber danach ist dann wieder das Betterbird 91er Series.
Ja, und dann gibt es die Betterbird Survey 2023.
Ja. Tja. Weiß nicht, ob das so viel besser ist jetzt. Also besser sortiert auf jeden Fall nicht. Wenn der so meine E-Mail sortiert, dann will ich den vielleicht doch nicht haben.
Aber der Comic ist schon super, den sie da haben. Man sieht halt einen Comic, wo zwei benachbarte Apartments vielleicht angedeutet werden. In der Mitte so ein Heizungsrohr. Und in der linken Seite, deutlich in Blau gehalten, sitzen zwei Leute auf dem Sofa und frieren und sagen, oh, we are waiting for the plumber. Und in der rechten Hälfte sind Leute im Laptop in der Hand am Dancen und machen
Party.
Party
einfach.
Es gibt's auch als Flatpak, sehe ich hier, im Hour ist es auch drin, also ihr könnt euch das irgendwie runterziehen, benutzen.
Vielleicht brauche ich das. Also ich habe jetzt tatsächlich, wenn quasi Thunderbird in diese neuen Design rauskommt, dann würde ich es wieder ausprobieren. Ich habe das eine ganze Zeit lang, also weiß nicht, 18 Jahre nicht benutzt, weil es halt da irgendwie shit war, aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht genau, was das Problem war. Aber ich wäre jetzt quasi bereit für einen Neuanfang.
Und auf jeden Fall hat dieses neue, dass es jetzt neu aussehen kann, schon für ziemlich Wirbel gesorgt und deswegen haben sie dann auch angekündigt, ja, also ihr könnt auch das alte behalten. Also scheinbar haben sich da auch ziemlich viele erstmal aufgeregt. Aber wie
nein,
immer,
es bricht mein Workflow.
Genau. Genau. Ich erwarte, dass die CPU einfach auf 100% hochgeht und wenn das nicht passiert, dann bricht es mein Workflow.
Dann kann ich keinen Control mehr drücken, weil mein MIDI-Taste gebunden ist.
Ja. Bleiben wir bei dem Mail-Thema oder habt ihr noch was zu
Thunderbird? Klar, was gibt's denn noch bei Mails?
Noch mehr Mails?
Erzähl mir mehr.
Ja, ich hab einen Mail-Server tatsächlich.
Oho.
Ja. Und hab jetzt endlich mal, ich hatte mal ein bisschen Zeit und hatte endlich mal umgestellt meinen Spam-Filter sozusagen. Hatte vorher diese Klassiker mit Spam-Assassin und oder Amavis, der die Integration hat mit Spam-Assassin und Klammer-V. Und eigentlich höre ich ja schon seit Jahren, ja, RSpamD oder
RSpamD.
Wie hast du es vorhin genannt? RSpamD ist viel besser. Und das habe ich jetzt mal umgesetzt. Ich habe jetzt also noch nicht für alle Domains, bisher läuft es noch auf einem extra Server, der sozusagen, naja, schon einen Großteil der Domains nimmt, aber eben noch nicht alle. Wird jetzt gerade RSpamD im Einsatz. Der Rest läuft noch mit dem anderen, aber ich werde das in Kürze alles umstellen, weil ich doch gemerkt habe, es funktioniert besser. Also es hatten sich jetzt einige in letzter Zeit beschwert, dass viel Spam durchkommt. Ganz am Anfang habe ich wirklich viel Energie und Arbeit reingesteckt, dass so wenig Spam wie möglich kommt. Und jetzt war in letzter Zeit aber, dass doch irgendwie immer mehr durchkam, obwohl ich gedacht habe, naja, eigentlich groß verändert habe ich nichts, aber ich meine,
das ist wahrscheinlich das Problem, vorher.
Ja, aber es lief ja vorher prima, genau. Und jetzt habe ich einfach mal auf RSpamD umgeschaltet. Dann auch die Klammer-V-Integration gemacht, also Virenscanner. Und sonst aber erstmal Standardeinstellungen gelassen und denen dann so ein paar Spam-Mails gefüttert. Und auch wenn immer noch ein bisschen Spam durchkommt, ist es doch gefühlt weniger. Also oder nein, ist nicht nur gefühlt weniger, es ist weniger als vorher. Und das verbuche ich jetzt schon mal als Gewinn. Und hoffen mal, dass, wenn ich alles umgestellt habe und noch ein paar mehr Leute mitspielen, vorher habe ich halt gesagt, nee, ihr müsst irgendwie nichts in den Junk-Ordner irgendwie rüberziehen, werde ich sowieso nicht aus. Jetzt werde ich es dann das erste Mal machen und tatsächlich RSpamD vorwerfen und ihn damit füttern und ihn Hem und Spam lernen lassen. Und ihn damit dann noch ein bisschen besser trainieren. Genau. Aber jetzt so die ersten 2 Wochen Test, muss sagen, gefällt mir ganz gut. Und man hat auch so eine nette Web-Oberfläche. Das ist ja auch schon manchmal was wert, dass man irgendwie so sieht, wie viele Mails hat er sozusagen in den letzten paar Tagen irgendwie bekommen und gescannt und sich angeguckt. Also sind jetzt hier irgendwie 8,7K, sagt er, hat er durchgescannt. Davon hat er irgendwie 42% rejected, 8% hat er gegraylistet, 17% hat er einen Header dazugefügt. Also ab einem bestimmten Level macht er halt extra Header rein und die könnte dann entweder dein Mail-Client gleich wegsortieren oder du als Mensch siehst, okay, ja, ist Spam, tust es in den Spam-Ordner mit rein und wie gesagt, dann würde ich es ihm halt wieder vorfüttern und dann weiß er beim nächsten Mal auch, ja, ist dann wahrscheinlich Spam. Und bei 34% der Mails hat er jetzt gar keine Action gemacht und hat sie einfach durchgelassen.
Okay.
Also sieht man schon, dass da einiges passiert und ja, sieht ganz witzig aus. Mit Statistik und so zeigt ja, wie viele auch in den letzten 24 Stunden kam oder so. Also das ist alles integriert, da muss man gar nicht groß viel machen. Fliegen auch Debian Ubuntu Packages, die kann man sich einfach dazu installieren, so habe ich das auch gemacht. Dann erstmal so eine initiale Konfiguration gemacht, jetzt verensibilisiere ich die dann noch und dann rolle ich das auf die anderen Server auch aus.
Und dann ist quasi überall Spam Assassin gegen RSpamD ausgetauscht.
Genau, ausgetauscht, genau. Genau. Klar, davor brauche ich natürlich trotzdem.
Das heißt,
noch,
es war nicht so mega schmerzhaft dann.
Nee, ich habe auch gedacht, warum hast du es so lange vor dir hergeschoben? Aber es ist halt, man muss sich halt doch erstmal damit beschäftigen, ne? Und dann will man es ja natürlich auch nicht gleich auf alle loslassen, sondern erstmal, ich habe es dann erstmal an meinen eigenen Mails sozusagen ausprobiert, nur meine Mail-Domain genommen und geguckt, wie verhält sich das System so? Ist es okay? Kann ich das mit allen anderen auch machen? Oder gibt es dann irgendwelche Aufschreie? Und nee, es ist, also man sieht in der History
bestimmt
auch
irgendwelche Leute, die dann sagen so, hey, wo ist mein ganzes Spam hin? Ich habe den gebraucht für irgendwelche Wissenschaftsprojekte oder so. Das kommt dann direkt so. Ja, der war so schön viel Spam und jetzt ist der alles weg. Kannst du das bitte wieder für mich zurückstellen?
Nur für mich,
so
genau.
So sind sie. Mein Workflow basiert darauf, dass ich diesen ganzen Spam bekomme. Ansonsten geht es nicht.
Ja, aber ist schon krass, wie viel Schund da ankommt auf so einem Spam-Server. Ja, also jetzt sehe ich es ja auch erstmal, auch was er alles ablehnt. Vorher hat man ja sich da. Ich meine, jetzt ist es noch interessant. Ja, ich gucke fast jeden Tag in diese History rein. Nach ein paar Tagen ist es, oder nach ein paar Wochen ist dann wahrscheinlich auch egal. Da interessiert es dann auch keinen mehr. Aber hier so, was weiß ich, also er hat geblockt, die 21-jährige Kellnerin wurde Millionärin, nachdem sie ihren Job verloren hatte. Das ist alles Gott sei Dank gleich direkt rejected worden und kam erst gar nicht
vielleicht
durch.
Ist ja eine interessante Story. Was jetzt? Was ist mit ihr geworden? Wie hat sie es geschafft? Ja, wie ist sie Millionärin
keine
geworden?
Ahnung. Guck,
sie hat sich
guck
wahrscheinlich irgendwo bei dir reich reingeheiratet oder so ein Scheiß.
Tja, kann ich dir nicht sagen, ist abgelehnt worden.
Oh nein.
Aber findest du bestimmt im Internet diese Mail, wenn du sie brauchst.
Ich kann einfach, ich kann nicht, könnte ich ChatGPT fragen, ob er mir so eine Spam-Mail schreibt. Guck mal, dafür brauchst du zum Beispiel jetzt, für diese ganzen Sachen brauchst du dann diesen Jailbreak, dass du quasi den Spam erzeugen lassen kannst.
Ja. Ja, das bräuchtest du. Nee, also plus eins und Like für AspamD und rolle ich jetzt überall aus. Und wer da noch, weiß ich nicht, ein paar Pro-Tipps hat, wie gesagt, bisher 2 Wochen grob Standardkonfiguration plus halt Virenscanner, Klammer V, mehr habe ich jetzt noch nicht gemacht und halt gelernt. Wenn es da jetzt noch irgendwelche Pro-Tipps gibt, könnt ihr mir das natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin noch am Lernen an der Stelle.
Mhm. Genau. Ja, so wie dein Erstbaumer.
Genau, wie der auch. Der muss auch fleißig lernen, ja. Ja.
Gegenseitiges
Nö,
Lernen.
Aber bisher
lebenslang lernen. Ja, okay, schön.
Ja. Gut, sehr, dann sehr kommen schön. Wir zum Rumheulen. Wer hat was zum Rumheulen? Zum Mimimi der Woche.
Na klar, kann ja nicht ohne gehen. Ich habe ein bisschen mit OpenHub rumgespielt, also ich hatte nicht viel Zeit, aber ich habe es probiert. Und zwar würde ich gerne OpenHub, wie nennt man das? Pages? Auf jeden Fall ein Mini-OpenHub-Ansicht auf meiner Uhr haben, auf meiner Apple Watch. Und die sagt mir leider immer nur, Response Status Code was unacceptable, 404. Das nervt. Ich habe alles, was man so findet im Internet, was man innerhalb von 20 Minuten so im Internet findet und ausprobieren kann, habe ich ausprobiert. Und das ist vor allem, dass man hingehen muss und ein neues, keine Page, wie heißen die anderen? Jetzt verlassen. Eine
Sitemap bauen.
Ja, genau, Sitemap. Eine Sitemap. Noch und diese früher. Sitemap muss Watch heißen und auch die ID Watch haben. Und dann setzt man auf diese Sitemap ein paar Labels und man will es ja erstmal nur ausprobieren, deswegen stapelt man tief. Und versucht das dann auf der Uhr zu öffnen, beziehungsweise die Uhr versucht halt direkt darauf zuzugreifen, auf die OpenHub-Instanz, die man mit der iPhone-App konfiguriert hat. Und erst bin ich immerhin noch bis in so ein Settings an sich gekommen, wo man ansehen kann, welche Parameter der verwendet, bis ich dann irgendwann auf HTTPS das Ganze umgestellt habe und nicht nur im LocalNet HTTP benutzt habe. Die Uhr besteht eben eigentlich darauf, dass alles an Traffic, was die Uhr macht, HTTPS ist. Also gut, dann stellt man das ein und deaktiviert die Zertifikatsvalidierung und danach kommt nur noch dieses 404. Wenn jemand das hört, auch Apple Watch Nutzer ist und ein Open Hub dagegen gelinkt hat, ich bin an einem Austausch interessiert.
Tja, kann ich leider nichts zu sagen. Ich habe zwar Open Hub, aber keine iDings Watch. Von dem her, sorry. Aber ja, vielleicht ist da jemand.
Wer das mit kann. Home Assistant besser gegangen?
Das will ich hast noch ausprobieren. Das ist tatsächlich auf meiner To-Do-List. Ich werde wahrscheinlich aber nicht vor Ostern dazu kommen, mir mal in Ruhe ein bisschen mehr Zeit zu nehmen und auf nur einem schicken Raspberry Pi hier einen Home Assistant zu installieren und das mal wirklich zu vergleichen.
Mhm. Okay. Ja, ich habe tatsächlich mein Home Assistant umgezogen in Docker-Container. Mhm. Von der Nixos-Konfiguration. Das heißt, da bin ich einen Schritt zurückgegangen, weil die UI und das Bearbeiten von der Home Assistant-Konfiguration ziemlich cool geworden ist über die Webseite direkt. Also, dass du da quasi direkt reinfummeln kannst und kannst du sagen, hier diese Dateien ändern oder hier diesen Alarm hinzufügen oder da quasi den Timeout ändern oder was weiß ich. Das geht relativ nice und quasi die UI von Home Assistant, um es zu bearbeiten, ziemlich cool geworden ist. Und da bin ich dann ein bisschen von dem statischen Deployment weg hin zu diesem dynamischen. Und ich das dann quasi, alles, was Home Assistant ist, ist für mich einfach State. Also es wird gebackupt, so wie eine Datenbank eigentlich. Und genau, bin ich jetzt eigentlich ganz happy mit. Wäre natürlich cooler gewesen, wäre das sauberer gegangen. Ich habe auch von anderen mir sagen lassen, dass man dort ja bestimmte Dateien quasi reinlinken kann, dass die dann halt für Home Assistant beschreibbar sind in seinem Ordner, aber das mit dem Container war das jetzt einfach und dann keine Probleme in dem Sinn. Halt weggedockert, aber es, naja, was willst du machen?
Ja. Ja, was willst du machen? Gut, kommen wir zu Laserfool. Laserfool.
Ah, habe ich irgendwas LAN-Partys gelesen?
Ja, LAN-Partys.
Warte, also folgendes.
Bist du bist in Erinnerung geschwelgt oder?
Nee, es ist, ja. Also folgendes. Ja. Aber vom ARD produziert Szene-Report von LAN-Partys. Und zwar quasi ein Szene-Report von 2003 oder sowas. Nee, 2001, sorry, aber 2022 produziert.
Ah, und, okay.
Ja, also man kann sich das quasi mal anschauen, das ist sehr, sehr gut. Ich kann es empfehlen.
Wirklich?
Mehr sage ich da jetzt nicht dazu.
Sieht ein bisschen scary aus. Aber okay. Ja.
Mhm. Nee, es ist wirklich, wirklich sehr witzig. Es sind nur 20 Minuten.
Schön. Ja, und ja. Wir waren ja alle dabei. Also.
Genau, und das ist das Witzige ist halt, ich habe mich da auch ein Stück weit wiedergefunden, ja, das war ja meine Zeit.
Aber hallo.
Auch. Und deswegen, das passt schon sehr, sehr gut, ja.
Ja, die Kids heutzutage haben es viel einfacher, die müssen nur einen Laptop mitnehmen, ist gut. Wir mussten ja, man sieht man ja noch diese schweren Monitore ja, alle schleppen, also echt so Scheiß. Nee, alles.
Oder du kannst einfach online
nichts,
spielen.
Genau, die nehmen nichts mehr mit, ja. Die gehen nach Hause, jeder in ihr Zimmer und spielen übers Netz mit.
Ja.
Und hängen dann parallel im Discord-Channel und reden miteinander.
Ja, ja, und selbst wenn sie sich mal zu zweit irgendwie treffen oder so, dann muss halt auch noch einer seinen Laptop mitnehmen und nicht irgendwie so einen Schwachsinn da machen.
Ja, genau, aber das ist, wie gesagt, das ist schon sehr, sehr witzig auch. Also, wie gesagt, ich habe mich da gut wiedergefunden. Wie gesagt, das ist halt 2022 produziert worden, im Gegensatz dem, worüber es halt geredet wird.
Okay, cool.
Ja.
So, dann haben wir wieder Java Opportunities. Nee.
Das visuelles Lesefu.
Architektur TV.
Ja, ich habe mein virtuelles Lesefu mitgebracht. Das ist tatsächlich.
Gott, was ist das?
Gar nicht mal so schlecht. Ist das? Also, wenn jemand Spaß an Software bauen hat und ein bisschen in die Thematik rund um Software Architektur eintauchen will, ist softwarearchitektur.tv ein Vidcast, also ein YouTube-Channel letztendlich, der eine eigene Homepage hat, wo regelmäßig Themen rund um Softwarearchitektur beleuchtet werden. Und es ist sehr gut gemacht, wie ich finde, sehr umfangreich, was die Themen angeht, sehr fachlich fundiert. Der das macht, der Eberhard Wolf, ist auch eine nicht unbekannte Größe in der deutschsprachigen Software-Architektur-Szene mindestens, wenn nicht deutlich darüber hinaus. Hat auch ein paar Bücher.
Ist das auch einer von den Hosts von Binärgewitter? Oder?
Wenn du oft genug U.com fragst, wahrscheinlich schon, ja. Genau, und er hat auch eine Kollegin dazu gebracht, Sketchnotes zu einigen Folgen zu schreiben. Oder ich glaube, mittlerweile ist das eine Standardeinrichtung. Es gibt zu jeder Folge dann Sketchnotes dazu. Und die sind auch sehr lesenswert. Also wenn man mal so eine visuelle Zusammenfassung zu einem Thema braucht, was sie gemacht haben. Die haben mittlerweile auch auf Leanpub dazu ein E-Book, was man auch als Print kaufen kann, veröffentlicht. Ist definitiv ein Blick wert. Ja, wer Spaß am Thema hat. Es gibt auch eine Sparte Softwarearchitektur als Beruf, wo sie Leute, die sich als Softwarearchitekten outen, interviewen. Ist auch sehenswert. Ja, viel Spaß beim visuellen Lesen.
Okay.
Okay. Dann, hast du noch was, Felix?
Was habe ich noch?
One Division Zero, One Div Zero.
One Divided Zero, A Brief, Incomplete and Mostly Wrong History of Programming Languages. Ein Blog von 2009. Also schon ein bisschen länger her. Es wird immer quasi dieses eine Ding, was rumgereicht wird. Dieser eine Blogpost über die, genau, über die Geschichte der Programmiersprachen. Es kommt primär eigentlich aus folgendem, beziehungsweise wo ich das quasi jetzt wiedergefunden habe, ist quasi die Beschreibung von Haskell und wo Haskell herkommt. Und da gibt es quasi den Einspruch, im Monat ist the Monoid in the category of endofunctors. What's the problem? Und der kommt quasi aus diesem Blogpost raus. Ich also wenn man quasi diesen
genau, den Absatz 1995 Rasmus Lehrdorf kommt zu Programmable Hyperlinked Pasta. Sehr schön, sehr schön. Ihr müsst es selber lesen gehen, sonst ist der Witz weg, glaube ich. Ich versuche das jetzt nicht vorzulesen. Das ist
Documentation remains on that napkin to this day. Ja, schön. Ja, genau, also das ist quasi die Geschichte der Programmiersprachen. Bis 2003 geht es.
Ja, danach ist nichts mehr Wichtiges passiert. Ach doch, Rust kam noch, aber na gut.
Was gab es da noch in der Zeit? Ist da noch was passiert? Nee, Haskell ist jetzt, das habe ich ja gerade vorgelesen. Das war ja 1990. Nee, deswegen eigentlich ist ja nichts mehr passiert seitdem. Von daher passt es ja.
Rust kam schon noch. Ja. Und weiß ich nicht, diese.
Und Go oder so. Oder
Go. Ja, go on. Ja, guck. Ein bisschen was passiert ab und zu schon nochmal was. Gut, dann kommen wir zu den Picks. Picks, Picks, Picks. Und zwar Zero to Nix Picks.
Zero to Nix. Wenn man quasi von irgendwelchen Leuten
Pakete bauen.
Nee, wenn man von irgendwelchen Leuten immer hört, so, Nix ist schon cool und alles, aber die ist Dokumentation ist so schlecht und so. Ja, das ist mir nix. Ein Punkt ist es meistens, dass die Leute quasi keine Lust haben, so viel Neues zu lernen auf einmal. Und das Zweite ist, dass die Dokumentation in vielen Fällen halt doch relativ zerstückelt ist, weil es halt viele Themen sind. Und Zero to Nix ist quasi eine Webseite, die versucht, so die Core-Konzepte von Nix und NixOS und quasi erst drumherum zu erklären und das mal ein bisschen greifbar zu machen. Also wenn man quasi mit Nix als Programmiersprache und als Paketmanager anfangen möchte, wenn man sich das mal anschauen möchte, dann kann man sich auf jeden Fall Zero to Nix anschauen, mal als zusätzliche Ressource, die ziemlich gut quasi aufgearbeitet ist. Ja. Das ist quasi mein.
Okay. Ich bei mir ist was vorbeigeflogen, was um Windenergie ging. Weiß nicht warum. Aber das habe ich mir durchgelesen oder habe auch das Video geguckt, fand es ganz witzig, was es noch so für Arten gibt, als diese ganz normalen quasi Windmühlenräder, die man so sieht, dass es auch durch Wackeln Energie geben kann oder durch Fahrtwind und solche Geschichten. Fand ich irgendwie ganz witzig. Könnt ihr euch mal angucken oder durchlesen, was noch so für Möglichkeiten gibt.
Okay. Genau. Gibt es irgendeine Möglichkeit, die Sinn ergibt oder ist es mehr so wissenschaftlich?
Also die bauen die alle tatsächlich. Man kann sie auch benutzen, jetzt als Privatmann wird es dann halt schwierig. Also erstens, viele Sachen kriegst du halt nicht und selbst wenn du sie kriegst, lohnt es sich meist nicht. Dann hast du noch so rechtliche Hürden, dass du den Windstrom eigentlich gar nicht einspeisen darfst und alles sowas, was den Sonnenstrom darf ich einspeisen, den aus Wind nicht, so einen ganzen Quatsch. Deswegen habe ich mich jetzt doch erstmal dagegen entschieden, irgendwas hier noch dazu zu bauen und die Solaranlage und der Akku muss reichen. Aber heute wäre es wieder total gut gewesen oder vielleicht wäre es auch zu wenig gewesen. Keine Ahnung. Also heute stürmt es ganz schön da draußen.
Also das, was ich letztens mit einem Kumpel hatte, Er hat sich das auch angeschaut und wohl eins von den größten Problemen bei der Windenergie mit diesen drehenden Teilen ist quasi, dass die kinetische Energie der Strömung quadratisch quasi mit der Größe von deinem Windrad steigt. Also quasi je größer dein Windrad, desto quadratisch besser wird's.
Ja, ja, also deswegen musst du schon
deswegen brauchst du ein riesiges fucking Windrad, das ist das Problem. Yeah. Und wenn du so ein kleines Spitze-Windrad von irgendwie 5 Metern hast oder sowas, dann bringst du einfach überhaupt gar nichts.
Und zumindest das ist so viel. Das Hauptproblem.
Dafür ist das Material dann zu teuer und dann hast du noch an einer Stelle, genau, wo vielleicht noch Bäume ringsrum sind und ja, das ist, also es ist möglich, ja, da sind auch ein paar nette Ideen dabei, aber jetzt für mich zu Hause
also
habe ich jetzt noch nichts entdeckt.
Ja, genau. Also Windenergie funktioniert halt gut, wenn du es richtig groß bauen kannst. Ja, wenn du es da, weiß nicht, wie groß sind da diese komischen Blätter, 100 Meter oder sowas? Wenn du so ein richtig fettes Windrad hinbauen kannst, weil da halt auch ordentlich Energie dann rausfällt. Und wenn du halt nur so ein kleines bei dir hinbauen kannst, dann lohnt es sich in den meisten Fällen wahrscheinlich eher einfach nur Solarpanel.
Es kommt dann sehr auf die Lage und auf die Höhe an. Ne? Diese Helix-Windturbinen, die werden von manchen ja schon sehr gehypt, dass sie so die ideale Ergänzung zur PV-Anlage wären.
Genau.
Weil sie ja
einfach lohnt sich doch an sehr wenigen Stellen.
Ja, also ich denke auch, das ist, da kommt da sehr drauf an, wo man sein Haus stehen hat.
Ja. Mhm. Und also das Coole wohl an diesen Helix, also an diesen Tonnen-Windanlagen ist wohl, dass die nicht sich zu schnell drehen können. Also quasi, wenn es mega, mega stürmt, dann blockieren die sich quasi selber und können nicht so schnell sich drehen. Okay. Und das ist eine gute Sache, weil dann gehen sie nicht kaputt.
Ja, ja, also, absolut.
Das hilft quasi. Ne? Und ja, so eine Drehtonne wäre schon eine coole Sache eigentlich. Aber ja. Wie gesagt.
Ich meine, was auch zumindest im Video erwähnt wird, sind diese, die vor so großen Schiffen auch dazu benutzt werden. Also so Höhen, also die, ja, so ein Drachen quasi, den da hochlässt und der dann das Schiff so ein bisschen mitzieht.
Ja, das ist auch super. Das sollte man viel mehr machen. Da habe ich schon viel von gelesen, ja.
Genau, also das wurde hier auch zumindest erwähnt und auch daraus kann man wohl eine Art Windrad bauen. Also du könntest die auch einfach irgendwo festmachen und durch das Ziehen dann Strom erzeugen die ganze Zeit.
Ich glaube, das habe ich hier auch schon mal gepickt, dass du dann letztendlich lässt du den Drachen dann eine 8 fliegen und durch das immer wieder einfahren und wegziehen von dem Seil kannst du dann genau einen Generator antreiben.
Ja. Aber auch das, ja, dafür stehen hier wahrscheinlich auch zu viele Bäume und dann muss man da ja auch aufpassen. Das kannst du ja auch nicht einfach so machen. Also am geschicktesten oder ohne viel Aufwand sind diese Helix-Dinger, aber da wirklich, also ja, wenn du es nicht gerade selber baust, mit den Kosten, die du erstmal fürs Aufstellen brauchst und alles, lohnt sich leider nicht viel. Aber mal gucken, wie das in ein paar Jahren aussieht. Vielleicht bauen wir dann sowas auch noch hin. So,
ja, alles. Dann also kommen natürlich mehr diversifizieren, finde ich prinzipiell eine gute Sache.
Ja, ja, definitiv. Aber wie gesagt, ich habe jetzt erstmal entschieden, dass es noch nichts ist oder ich gerade nicht das Geld dafür habe, mir was hinzustellen, was zwar gut aussieht, auch ein bisschen was bringt, aber wo halt, naja, der Return on Investment zu weit in der Zukunft liegt. Mhm. Das kann man dann irgendwann mal machen, gerade passt es nicht. Aber ist trotzdem schön, dass sich da was tut und wie gesagt, vielleicht sieht es ja in 1, 2, 3 Jahren schon wieder ganz anders aus. So, dann haben wir noch Set Servers. Das hatten wir das nicht auch schon mal?
Hatten wir das mal? Set, das kann sein, dass ich beim letzten Mal hatte. Oh, das tut mir sehr leid. Aber nee, ich finde es trotzdem gut.
Beim letzten Mal nicht.
Nee.
Aber ja, erzähl noch mal kurz.
Hä?
Ich, aber
weiß nicht.
Sag mal.
Set Servers ist quasi Spiel, quasi ein Browserspiel, wo du versuchen sollst, bestimmte Computerprobleme zu lösen und das quasi auf so eine spielerische Art und Weise. Kriegst eine echte virtuelle Maschine, wo du dich quasi einloggen kannst und dann dort quasi das Problem lösen sollst, was dir gestellt wird. Ich fand es ganz witzig.
Ah, okay. Ah ja, cool.
Weil,
also auch so ein bisschen Lerneffekt sozusagen.
Genau, genau. Es gibt dann quasi, ja genau, es gibt quasi die, es gibt dann quasi immer einen Test, der erfüllt werden muss, der quasi alle paar Sekunden oder so läuft. Und wenn dieser Test erfolgreich ist, dann hast du es quasi die Aufgabe erfüllt. Und es gibt natürlich auch eine Solution, dann kannst du dir quasi anschauen, wie andere Leute sich das, wie andere Leute das gelöst haben oder wie man es hätte lösen können, das Problem. Und das ist schon ganz cool.
Sehr schön. Also, wenn ihr ein bisschen was spielen, basteln und lernen wollt, dann guckt euch mal Setzeres an und repariert traurige kleine Maschinchen.
Computers.
So, dann kommen wir noch zu unserer letzten Kategorie, die ich so da schnell noch eingefügt habe, nämlich die nächsten Veranstaltungen. Interessant sind wahrscheinlich die Chemnitzer Linux-Tage, die in ein paar Wochen schon sind. Die sind ja immer im März und jetzt auch wieder in live und in Farbe sozusagen. Lass mich mal kurz auf die Webseite gehen. 11. und 12. März finden die Chemnitzer Linux-Tage statt dieses Jahr. Und ja, wieder da an der Uni. Und ja, mal gucken, ob ich es schaffe. Ich würde gern, aber ich weiß es leider noch nicht. Was ich aber schon weiß, ist die KubeCon. Die KubeCon und Cloud Native Con Europe, die dieses Mal in Amsterdam stattfindet. Da werde ich diesmal auf jeden Fall dabei sein. Das ist schon sozusagen mit der Family abgeklärt und gebucht. Das ist, jetzt habe ich mein, ich und meine Tabs heute. Wo ist denn unser Tab, Pad, Pep, Tab, Pep, Tab, Pep, Pep, Pep.
Also ein bisschen nach links scrollen.
Immer nach links scrollen, ja, da. Genau, dies ist irgendwann im April, und zwar 18. bis 21. April. Ich bin tatsächlich sogar schon ein bisschen vorher in Amsterdam, zwar nicht zum Spaß haben, sondern weil davor auch die Cephalocon ist. Da geht es um Ceph, um das verteilte Dateisystem Ceph, Distributed File System, genau, was ja, was als Object Storage und das Filesystem und XY benutzt werden kann. Da steht aber noch nicht fest, was es für ein Programm gibt. Bei der Cloud Native Con ist, glaube ich, das Programm schon draußen, genau, könnt ihr euch schon angucken. Und es sind auch ab Dienstag schon so ein paar Vor-Events und wie gesagt Montag, Dienstag, also 17. 18. April ist auch schon diese Cephalocon in Amsterdam und ich werde deswegen am Sonntag dann schon anfangen hinzureisen mit dem Zug und dann erst 2 Tage Cephalocon machen und dann noch 3 Tage KubeCon und dann wieder nach Hause fahren. Aber ja, vielleicht, wenn der eine oder andere da ist, dann gerne Bescheid geben. Das letzte Mal, als ich die wirklich live besucht habe, nämlich 2019, habe ich auch ein paar Hörer getroffen. Also wenn ihr da seid, dann gerne Bescheid geben. Ich versuche dran zu denken, Stickers mitzunehmen. Und ja, vielleicht klappt es ja auf einen kleinen Chat. Ich werde es bestimmt vorher nochmal sagen. Dass die ist ja noch ein bisschen hin. Und ansonsten kleine gemütliche Veranstaltung, wie gesagt, die Chemnitzer Linux-Tage demnächst schon. Ja. Habt ihr noch irgendwas?
Nope. Also wo man gut, hin
der,
muss.
Der Markus geht ja jetzt Party, der geht ja jetzt Party machen, der hat auch eine wichtige Veranstaltung, aber da kann man ihn nicht so richtig treffen.
es gibt ja doch die Easter Hack, aber ich habe das nur mitbekommen, dass die ist, da bin ich jetzt nicht unbedingt. In Hamburg ja, ist die dieses Mal.
Ist ja oft in Hamburg.
Ja, und diesmal ist auch wieder in Hamburg.
Ja.
Was gibt es sonst noch? Gulasch Programmiernacht ist irgendwann wieder.
Ja, aber die ist ja später im Jahr. Die ist ja später im Jahr.
Von dem genau, her. Was gibt es noch? Wann ist die? Die ist auch irgendwann. Wann ist die denn? Genau, und zwar hier, 19. bis 22. Mai. Wenn wir da das Deutschland-Ticket haben, dann kommen die Leute vielleicht mehr. Fährst du dann mit, fährst du dann von dir aus nach Karlsruhe, Ingo?
Nachtzug, ja. Warum
mit,
nicht?
Nee, mit dem Regio schon.
vielleicht. Mal gucken.
Vielleicht auf jeden Fall mal, auch, dann kannst du ein paar Sachen abhaken in deiner Liste von Bahnhöfen. Hast du das immer noch?
Ja, das mache ich immer noch. Letztens, als ich nach Göttingen gefahren bin, da bin ich auch bin ich auch lustige Strecken gefahren. Ich gedacht habe, da fahre ich doch jetzt mal irgendwie quer durchs Land.
Ja.
Ja, von dem her war das 9-Euro-Ticket schon ganz praktisch. Auch wenn ich nicht so viel geschafft habe, wie ich schaffen wollte, aber ein paar Strecken konnte ich tatsächlich abhaken.
Schön.
Ja. Sehr, sehr gut. Gut, dann würde ich sagen, sind wir am Ende dieser kleinen, feinen Sendung, die hoffentlich ein bisschen spannend auch war für euch. Und wir gucken mal, dass wir nächstes Mal wieder ein paar mehr News haben. Aber ja, muss ja auch nicht immer zu lange gehen. Und den Markus entlassen wir jetzt in ein Wochenende, damit er sich erholen kann für die nächsten anstrengenden Tage, die dann danach kommen.
Es geht ja am Wochenende schon los. Es geht ja rund hier.
Achso.
Ja,
Also, okay.
Also morgen jetzt, ist der erste Veedelszug, den ich sehen werde dieses Jahr. Letzten Sonntag hat die Familie schon einen anderen gesehen. Danach ist der Veedelszug hier, dann ist der Rosenmontagszug. Und ja, das wilde Treiben greift um sich.
Ja. Da hätte sich wahrscheinlich also dann das Deutschlandticket auch schon gelohnt, oder?
Jetzt weiß ich auch, warum mein Montagsvorschlag nicht ganz so gut ankam.
Ja, vielleicht hat das was damit zu tun, unter Umständen.
Okay.
Toll, passt.
Gut. Ja, deswegen haben wir jetzt noch am. Der Freitag hat keinen besonderen Namen, oder hier?
Nein. Der Partyfreitag nach Weiberfastnacht ist das halt.
Ja, okay. Ja. So ein Freitag halt. Na gut.
Der Dienstag heißt ja Veilchendienstag. Ah, es gibt rußiger Freitag. Ja, jetzt wo ich es lese, kommt das auch, aber das benutzen wir eigentlich nicht hier.
Partyfreitag.
Aha. Ja, rußiger Freitag. Das ist ja interessant.
Ich glaube, das ist auch mehr im Süddeutschen der rußige Freitag.
Mhm. Das ist ja auch schön.
Ja. Ja, wir feiern hier nur Fasching und das ist schon vorbei bei uns. Deswegen, keine Ahnung. Na denn.
Gut.
Wünsche ich euch, wie immer, eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß.
Am Gerät.
Genau, mit euren traurigen Servern.
Traurige Server.
Oder mit euren AI-Suchmaschinen. Und
ich hoffe,
wir hören uns hoffentlich in 2 Wochen wieder. Wir gucken, also wie gesagt, nächste Woche ist ja Party, da kriegen wir es nicht hin, aber übernächste Woche hoffentlich wieder. Also bis dann. Ciao, ciao.
Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.